is Radio
SV Waldheim Mannhof. Nee, beim SV Mannheim Waldhof. Waldhof Mannheim.
Mittwoch, der 4.12.2013. Ihr hört wie jeden ersten Mittwoch im Monat Doppelpass live on air im Bermuda-Funk. Wie so häufig, wie fast immer, haben wir euch heute hoffentlich auch interessante Studiogäste mitgebracht. Zu Gast sind bei uns heute drei Mitglieder des Aufsichtsrats des SV Waldhof Mannheim. Nämlich zum einen Alexander Rudnick. Hallo Alex.
Hallo, guten Abend.
Dann haben wir den Dr. Bröckel hier. Hallo.
Guten Abend.
Und last but not least Jens Dunnemann, unser Gast. Hallo. Ja, ich hoffe, wir verbringen eine interessante Stunde miteinander, eine kurzweilige. Fragen habt ihr genug vorab gestellt. Wir haben unsere eigenen Fragen mitgebracht. Ja, ich würde sagen, wir steigen dann auch gleich ein bei drei Studiogästen. Wird die Zeit vermutlich hinten raus etwas knapp. Ich fange dann gleich mal mit der Frage vom Mannheim an. Der fragt nämlich, keiner von Ihnen ist natural born Mannheimer. Wie kommen Sie zum SV Waldhof? Ich möchte die Frage ein bisschen ausweiten. Könnt ihr euch bitte alle noch kurz vorstellen und irgendjemand vielleicht auch noch die restlichen Mitglieder des Aufsichtsrates.
Ja, also, mein Name ist Jens Dunemann. Wie Sie wissen, bin ich schon viele Jahre Sponsor beim SV Waldhof und seit geraumer Zeit auch Mitglied im Aufsichtsrat. Zum Waldhof bin ich eher zufällig gekommen. Ich komme aus dem hessischen Ried, das hört man ja sicherlich auch. Meine erste Fußballerfahrung war mit 14 Eintracht Frankfurt. Wie das halt so ist, da steigt man in die S-Bahn, fährt zum Sportfeld und schaut im Waldstadion Eintracht. 91 bin ich mit meiner Frau, damals war es noch meine Freundin, zusammen nach Schwetzingen gezogen. Und da haben wir uns vor dem Umzug nach Schwetzingen mal überlegt, auch mal ein Fußballspiel beim SV Waldhof zu schauen. Waldhof gegen Hannover 96, damals leider nur 1-1 ausgegangen. Ja, das war so meine erste Erfahrung mit dem Verein. Und ja, das hat sich dann so im Laufe der Zeit einfach ausgeweitet.
Ich bin Thomas Bröckel. Ich bin jetzt seit Februar im Aufsichtsrat und in der letzten Mitgliederversammlung auch bestätigt worden. Ich stamme ursprünglich aus Frankfurt und bin im Zuge meiner beruflichen Veränderungen mal in Bensheim gelandet. Und in Bensheim gibt es viele Waldhof-Fans und so bin ich auch mit einem befreundet, Dr. Karl-Heinz Weber. Und seine Familie ist, mit denen sind wir sehr befreundet und er hat mich auch zu den ersten Spielen hier zum Waldhof gebracht. Beziehung zu Mannheim hatte ich vorher, weil ich einen Teil meines Studiums hier in Mannheim verbracht habe. Meine Familie und ich, wir fühlen uns in der Region sehr wohl. Wir finden alle, dass Fußball ein wichtiges Element in der Region ist und deswegen möchte ich einen Beitrag dazu leisten, was zurückzugeben, was wir so Gutes hier erleben dürfen.
Ja, Alex Rudnick, ich bin Waldhof-Fan seit den 80ern. Waldhof ist damals zu einem Benefitspiel in Bensheim angetreten. Das habe ich mir dann als Junge angeschaut. Kurz danach sind sie in die erste Bundesliga aufgestiegen und dann bin ich natürlich dabei geblieben. Und den restlichen Aufsichtsrat soll ich noch kurz vorstellen. Das ist nochmal der Herr Bielmeier, den kennen wahrscheinlich die meisten von den Mitgliederversammlungen. Dann gibt es noch den Herrn Fachenkopf, der früher bei der MVV im Vorstand war. Den Carlo von Opel, war auch mal im Präsidium beim SV Waldhof, auch schon früher im Aufsichtsrat gewesen. Und den Richard Ruf, der auch während der letzten Legislaturperiode dazugekommen ist.
Den hätten wir euch heute auch gerne vorgestellt, der war leider verhindert. Irgendwie konnte der Einladung leider nicht folgen. So, nach der kurzen Vorstellung würde ich sagen, irgendwie Dasch, walte deines Amtes und stell die erste Frage.
Ja, bevor ich eine Frage stelle, würde ich gerne mal noch ein kleines Statement loswerden. Ihr habt wirklich eine Menge Fragen gestellt, auch der Markus hat eine Menge Fragen gestellt, vielen Dank dafür. Es ist so, dass wir aber ein paar Fragen nicht wirklich sinnvoll finden, weil sie nämlich eher dazu dienen, den Verein nicht so gute Sachen antun zu lassen. Und wir wollen ja im Prinzip, das machen wir schon immer so, nicht unseren eigenen Verein schlecht reden. Wir sind kritisch, aber manche Sachen machen einfach keinen Sinn. Und da die Fragen so umfangreich sind, passt es dann auch schon, wenn wir so durchgehen. Zuerst mal an euch. Die erste Frage auch von Mannheim. Die Mitgliederversammlung war erst vor kurzem. Wie ist sie denn aus eurer Sicht gelaufen? Wenn es ein bisschen länger dauert, dann liegt es immer darin, dass ich die
erst alle anschauen und überlegen,
wer denn jetzt die Antwort gibt.
Ja, aus unserer Sicht war es ein bisschen hektisch. Das hat Herr Bielmeier auch angemerkt, haben die Bilanz des Wirtschaftsprüfers erst 24 Stunden vor der Mitgliederversammlung bekommen. Das hat uns natürlich ein bisschen schwierig gemacht, dann das Ganze zu prüfen. Wir haben die Satzung ja geändert, haben uns da natürlich auch die Pflicht reingeschrieben, den Mitgliedern eine Empfehlung über die Entlastung geben zu wollen. Und das ist natürlich ein bisschen schwierig, dass der Wirtschaftsprüfer das dann so spät geliefert hat. Das war ein bisschen schade.
Das liegt aber nicht am Präsidium.
Wir hatten aber, wenn ich das noch dazu sagen darf, der Richard Ruf und ich, gestern die Möglichkeit, auf der Geschäftsstelle mit dem Herrn Leib und dem Herrn Frank zusammen uns die Bilanz in Ruhe anzuschauen. Wir haben sehr viele einzelne Positionen nochmal hinterfragt und können jetzt im Nachhinein betrachtet auch sagen, dass der Etat bzw. die Gewinn- und Verlustrechnung auch durchaus so entlastungsfähig war. Also da ist die Mitgliederversammlung schon genau in die richtige Richtung gegangen. Es gab einzelne Punkte, das nehme ich jetzt vielleicht mal vorweg, das wissen meine Kollegen aus dem Aufsichtsrat noch nicht, bei denen wir vielleicht mit dem Präsidium vielleicht nochmal zusammensitzen wollen, weil wir schon festgestellt haben, es gibt noch ein paar Positionen, wo wir es vielleicht gemeinsam mit dem Präsidium schaffen können, noch eine gewisse Optimierung innerhalb des Budgets darzustellen. Und das wollen wir jetzt die nächsten Tage gemeinsam im Präsidium machen. Da möchte ich aber jetzt auch an der Stelle gar nicht so viel dazu sagen, weil da brauchen wir das Präsidium, das müssen wir gemeinsam machen. Und da wollen wir auch jetzt nicht großartig öffentlich kommunizieren, was da zu tun ist. Aber ich glaube, wir können das gemeinsam schaffen im Sinne des Vereins.
Und eine Verschiebung der Entlastung wäre keine Option gewesen, wenn man die Zahlen nicht ausführlich prüfen konnte?
Ich glaube, so eine Versagen der Entlastung, die hat eine sehr negative Wirkung nach außen gehabt. Und wir wollen ja ein geschlossenes Bild nach außen hin aufstellen. Und deswegen muss man kritische Dinge muss man intern ansprechen. Ich sage gelegentlich, wenn zwei der gleichen Meinung sind, ist einer zu viel. Ich glaube, das gilt auch bei uns im Waldhof. Wir müssen verschiedene Ideen einbringen und dann die besten Dinge daraus realisieren. Und das versuchen wir im Präsidium und auch unter uns im Aufsichtsrat.
Bei der Mitgliederversammlung wurde auch ein Darlehen thematisiert. Könnt ihr mal kurz erzählen, was es denn mit dem Darlehen auf sich hat und welche Problematik sich da aus eurer Sicht vielleicht ergibt?
Ja. Ich kann das mal kurz erläutern. Es hat sich halt gezeigt, dass wir einen Liquiditätsbedarf hatten in der laufenden Saison und der ist durch ein Darlehen des Präsidiums gedeckt worden.
Jetzt, was ja schon mal eigentlich ganz nett ist,
oder? Genau, das ist sehr, sehr, sehr honorig und deswegen darf man das auch einerseits sagen wir, gar nicht negativ sehen. Auf der anderen Seite möchten wir natürlich als Aufsichtsrat schon eigentlich vorher mit dem Präsidium sagen wir mal, besprechen, wie wir die Finanzierung des Waldhofs auf die Beine stellen. Denn die Darlehen sind zurzeit kurzfristig. Es wäre sicher anzustreben, dass wir, man sagt das so auf Neudeutsch, eine Restrukturierung der Passivseite hinbekommen, dass wir auch die Chance haben, dann langfristig an der Rückführung der Darlehen zu arbeiten. Und da ist halt eine Perspektive notwendig. Aber da sind wir intern im Gespräch und ich denke, das kriegen wir in die richtige Richtung.
Also mit anderen Worten, ihr habt vorher nicht gewusst, dass dieses Darlehen eben verwendet werden muss, gegeben wird und deshalb konntet ihr es auch nicht genehmigen.
Das hat Herr Bielmer ja auch schon so gesagt in der Mitgliederversammlung, ja.
Ja, generell ist es doch so, dass es eigentlich doch für uns relativ nett ist, dass wir doch jemand haben, der bereit ist, diese ganzen Lücken, die sich immer wieder auftun, zu schließen. Sie sehen das genauso?
Ja, nett ist das eine. Wir müssen natürlich sehr dankbar sein, dass wir jemanden haben im Hintergrund, im Verein, ein Präsidiumsmitglied, der finanziell in der Lage ist und auch gewillt ist, dem Verein so weit zu helfen. Aber unser Ziel als Verein muss natürlich auch sein, uns nicht zu abhängig von einem zu machen, sondern wir müssen das Ziel ergreifen, unsere Einnahmesituation insgesamt zu verbessern. Und da gilt natürlich insbesondere die Frage, wie schaffen wir es, jetzt auch mal perspektivisch in die Zukunft gerichtet, neue Sponsoren zu gewinnen. Was haben wir in der Vergangenheit getan? Sind die letzten 3 Jahre Präsidium abgelaufen? Und was wollen wir jetzt eigentlich erreichen? Und vielleicht greife ich jetzt der einen oder anderen Frage schon vor. Wir müssen es einfach als Verein in der Gesamtheit schaffen, unsere Einnahmesituation zu verbessern. Das fängt an bei der Gewinnung neuer Mitglieder, das fängt an bei der Gewinnung neuer Sponsoren. Bestehende Sponsoren müssen wir motivieren, weitere Engagements innerhalb des Vereins zu tätigen. Und das setzt aber auch voraus, dass wir vielleicht die ein oder andere Hürde mal überwinden, die wir bisher einfach haben stehen lassen. Ich glaube auch, dass wir als Aufsichtsräte da jetzt in der Zukunft mehr gefordert sind. Also diese klassische Trennung der Aufsichtsrat.
Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche. Ja. Was für eine Hürde? Wer hat es denn zum Beispiel?
Naja, wir hatten bisher in der Satzung eigentlich relativ klar, das Präsidium, die haben operatives Geschäft gemacht und der Aufsichtsrat satzungsgemäß berät bzw. kontrolliert. Das sind so Themen, da müssen wir ein bisschen mehr drüber weg. Also das, was ich sagte, der Aufsichtsrat muss auch künftig ein bisschen verstärkt und da müssen wir uns alle an die eigene Nase fassen, auch dazu beitragen, dass die Einnahmeseite gesteigert wird. Ich habe es gerade gesagt, gestern haben wir uns die Zahlen genauer angeschaut und da wird deutlich, wir haben kein Ausgabeproblem. Wir haben einfach ein Defizit bei den Einnahmen und da müssen wir wirklich ran und da müssen alle ran im Verein. Die einzelnen Abteilungen, da müssen die Mitglieder ran. Wir müssen einfach mehr Mitglieder gewinnen. Jeder, der eine Dauerkarte hat, der muss Mitglied werden, nach meiner Ansicht. Und da müssen wir dran arbeiten, alle miteinander. Wir müssen größere Sponsoren gewinnen und da müssen wir mit dem Präsidium jetzt wirklich ganz intensiv zusammenarbeiten, nicht gegeneinander, sondern miteinander. Das muss einfach das Ziel sein.
Wir haben als Aufsichtsrat da auch mal Kassensturz gemacht und haben mal alle Kontakte, die wir so haben, zusammengelegt und mal geguckt, was wir noch machen können und haben uns jetzt auch vorgenommen, dass wir da die Erfolge auch mal jedes Mal abfragen. Hat es Treffen gegeben, hat es Kontaktaufnahmen gegeben, ist was bei rausgekommen und da haben wir auch schon die ersten Schritte mal gemacht, dass wir da auch von unserer Seite versuchen, was beizutragen.
Okay, der Aufsichtsrat sieht es aber so, dass die Kontakte dann zu potenziellen Sponsoren tatsächlich übers Präsidium laufen und nicht über den Aufsichtsrat selbst.
Ich denke, irgendwann wollen die schon den Präsidenten sehen.
Es ist ja auch so, dass der Verein nach außen hin durchs Präsidium und nicht durch den Aufsichtsrat vertreten wird. Und da müssen wir auch uns dieser Aufgabentrennung ganz klar bewusst sein. Die Arbeit des Präsidiums, die machen es ja neben ihrem eigentlichen Beruf auch. Das ist schon verdammt viel Geschäft, das da allein dadurch entsteht, den Verein überhaupt am Laufen zu halten. Und von daher ist das unser Angebot und, wie Jens Dunnelmann auch schon gesagt hat, auch eigentlich unsere Pflicht, da noch mehr Unterstützung zu leisten, Anbahnung zu treffen. Aber nachher, wenn es zu den konkreten Ausgestaltungen der Verträge gibt, welche Leistungen verkauft werden, da haben wir auch gar nicht so den Überblick. Und das ist dann die Aufgabe vom Präsidium. Aber soweit wir da unterstützen können, machen wir das gerne.
Okay, also die Mitarbeit des Aufsichtsrats würde in dem Fall bei den Finanzen bedeuten, man stellt Kontakte her. Gibt es denn sonst noch irgendwas, was der Aufsichtsrat tun kann?
Ich denke, dass wir vom Aufsichtsrat, aber das sind eigentlich alle Waldhöfe auch gefordert, mit dazu beitragen müssen, dass wir als Waldhof eine größere Bedeutung noch in der Metropolregion spielen. Fußball ist nun mal unbestritten eigentlich der größte identitätsstiftende Faktor in Deutschland und der Nutzen hat eigentlich dann die ganze Region davon. Aber wir müssen jetzt, weil wir halt auch eine nicht so immer positive Vergangenheit hatten, diesen Schritt jetzt machen, dass wir aus den unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten mehr Menschen für den Waldhof begeistern. Das ist nichts, was von jetzt auf nachher passiert. Das muss man mit langem Atem angehen. Aber das ist eigentlich der einzige Weg, damit wir in eine bessere Situation kommen.
Sie haben es ja schon angesprochen und ehrlich gesagt, das sind ja auch sehr schöne Formulierungen, aber ich sitze jetzt auch schon ewig hier und habe auch schon ganz viele Leute getroffen, die mir genau sowas erzählt haben. Aber eigentlich hat es noch nie jemand richtig geschafft, trotz auch seriöse Arbeit. Ich finde, das Präsidium, das wir jetzt haben, ist eigentlich ein gutes Präsidium. Also meine persönliche Ansicht, man kann da bei der einen oder anderen Sache durchaus das auch anders sehen, aber wenn man sich andere Präsidien anschaut, die wir die ganzen Jahre gehabt haben, dann finde ich, dass sie eigentlich einen ganz guten Job machen. Trotzdem habe ich das Gefühl, wir haben eigentlich nicht richtig Freunde hier in der Gegend. Bei den Wirtschaftsunternehmen auch nicht. Bei der Stadt hält sich es auch in Grenzen. Das heißt, das ist zwar jetzt nett gesagt, wie Sie das so formulieren, aber das muss ja auch irgendwie konkreter werden. Und wenn es jetzt nicht klappt, was machen wir dann? Können wir dann was machen?
Also wir haben uns unsere Gedanken gemacht, was wir tun können, um das Image zu verbessern. Und man ist heute leider nicht da, aber der Richard Ruf hat uns das mal so berichtet, wie es ihm geht. Er ist auch nach einem Aufsichtsrat gekommen und hat dann mal gemerkt, wie das im Bekanntenkreis in Mannheim hier so läuft. Und er sagt, er engagiert sich beim Waldhof. Und er ist eigentlich ganz stolz darauf, beim Waldhof was zu machen. Und dann gibt es Gesprächspartner, die sagen dann, wie kommst du auf die Idee, wie kannst du sowas machen? Und sein Ziel ist es, und das ist auch unser Ziel, dass das auf mehr Positives Echo stößt, wenn wir sagen, wir engagieren uns beim Waldhof und das wollen wir verstärken auf verschiedene Art und Weise, aber da haben wir uns auch Gedanken gemacht, ist allerdings noch nicht spruchreif. Das würde ich dann ganz gerne irgendwann sagen, wenn wir es tatsächlich geschafft haben, das so zu machen.
Also am einfachsten ist es natürlich, wenn wir sportlichen Erfolg haben, dann werden uns die Menschen die Bude und das Stadion einrennen. Wir haben halt nur so ein Hennen-Ei-Problem. Damit wir sportlich erfolgreich sind, brauchen wir erstmal die Zustimmung. Und von daher muss man wirklich Schritt für Schritt beides weiterentwickeln. Aber das Wichtigste ist, dass wir einen seriösen Auftritt nach außen haben, dass die Menschen in der Region uns glauben, dass es nicht um unsere eigene Selbstdarstellung geht, sondern dass wir für den Waldhof arbeiten und der Waldhof zwar primär den Vereinsmitgliedern in Anführungsstriche gehört, aber im Endeffekt für alle Menschen in der Metropolregion da ist.
Zu dem Thema gibt es zwei konkrete Fragen direkt an Dr. Bröckel. Und zwar zum einen möchte Zertifikat wissen, ob Sie denn um den Ruf des Vereins wussten, als sie sich begannen zu engagieren. Und jetzt muss ich schauen, welche Erfahrungen konnten Sie in Frankfurt diesbezüglich machen? Sie waren ja Finanzvorstand bei der Frankfurter Eintracht. Ich weiß gar nicht, ob Sie das in der Vorstellung vorhin gesagt hatten. Die haben ja, was den Ruf anbelangt, tatsächlich ein ähnliches Problem eigentlich. Wie konnten Sie das da lösen oder wie wurde das damals bei der Frankfurter Eintracht gelöst? Und die zweite Frage, die schließt sich da direkt an.
Das war die zweite.
Okay, fangen wir mit dem ersten an. Also ich wusste natürlich um den Ruf des Waldhofs. Ich bin mit meiner Familie 1990 nach Bensheim gezogen und dann habe ich die ersten Kontakte zum Waldhof bekommen und dann natürlich auch den Waldhof verfolgt, noch zu den Zweitliga-Zeiten, habe auch dann die Aktion in Offenbach mitbekommen. Also von daher war das für mich keine Überraschung. Es war für mich mehr eine Überraschung, als ich im Jahr 2000 bei der Eintracht angefangen habe, wie schlecht der Ruf da von der Eintracht ist. Da gab es Sponsoren, die sagten, wir geben euch Geld, es darf nur keiner wissen, dass es von uns ist. Und das hat aber auch in Frankfurt 2, 3, 4 Jahre gedauert, bis dann wirklich die Menschen sich offen auch dann zur Eintracht bekannt haben. Und ab einem bestimmten Zeitpunkt, und das war dann auch, nachdem Herr Buchhagen dann da war, war so der Bann eigentlich gebrochen. Und spätestens seit dem Aufstieg 2005 ist eine sehr große Identifikation da. Und ich glaube, das können wir hier in Mannheim auch erreichen.
Okay, die zweite Frage habe ich tatsächlich jetzt noch gefunden, das war sie nicht, Dasch. Und zwar wollte ich danach fragen, wie denn die Unterstützung in Frankfurt war, seitens Stadt zum Beispiel, seitens Wirtschaft. Und wie können wir es erreichen, dass hier im Raum eben auch dass wir eine Unterstützung hier im Raum bei uns erfahren?
Also die Unterstützung der Stadt Frankfurt war auch nicht immer so dolle. Ich kann mich noch mal erinnern, dass die ehemalige Oberbürgermeisterin mal gesagt hat, sie blickt mit Neid nach Mainz. Das tut schon weh.
Das tut wirklich weh.
Viele Jahre in Frankfurt als Verein existiert und dann als Verantwortlicher sowas hören muss. Heute würdest du das wahrscheinlich nicht mehr sagen. Und es ging wirklich nur so, man muss präsent sein in der Stadt, man muss mit den Menschen reden und sich nicht zu große Erwartungen machen, sondern auch mit kleinen Erfolgen erstmal zufrieden sein.
Ich würde gerne nochmal auf den Ansatz vorhin zurückkommen. Früher war es ja zumindest so, habe ich es mitbekommen, dass die Sponsorensuche Chefsache, sprich Präsidentensache war. Jetzt hat sich an der Einnahmenseite aber leider nicht sehr viel zum Positiven verändert. Sie hat sich positiv verändert, aber nicht so, dass sie ausreicht. Hat sich jetzt von Seiten des Aufsichtsrats auch durchgesetzt, dass man diesen Weg unter Umständen verlässt und dann eben, wenn man mehr oder weniger schon sehr weit gekommen ist, den Präsidenten mit ins Boot holt? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ich meine, wir haben es ja vorhin schon mal thematisiert, ihr habt jetzt ja doch relativ viel Macht bekommen durch diese Satzungsänderung. Und ich persönlich habe ja auch schon mal im privaten Gespräch gesagt, dass man das Präsidium im Prinzip ja unterstützen muss. Also ich weiß es wirklich jahrelang, die Wirtschaft, die hat eigentlich keine Lust, identifiziert sich nicht mit dem Waldhof und die Bretter sind sehr, sehr dick. Und irgendwann mal hat man die Kontakte, die man dann gehabt hat, abgeklappert, so, und dann kommt man nicht mehr weiter. Und deshalb ist so meine Frage direkt, wie kann bei der Sponsorensuche der Aufsichtsrat dem Präsidium behilflich sein?
Wenn ich jetzt mal die letzten 3 Jahre rückblickend auf mich wirken lasse, müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass sich das Präsidium extrem bemüht hat. Das muss man Ihnen mal vorab lassen. Wir haben es leider nicht geschafft, als Verein so viel Sponsoren beizubringen, dass wir nicht weiter unsere Verschuldung erhöht haben. Das ist uns als Aufsichtsrat natürlich auch bewusst geworden. Und deswegen sind wir eigentlich der Meinung, unsere Rolle auch verändern zu müssen. Weil wir wollen den Verein nach vorne bringen und da bleibt es nicht aus. Ich kann mich halt hinsetzen, die Arme verschränken und sagen, ich akzeptiere das. Und dann müssen wir halt alle die Ärmel hochkrempeln, alle zusammen. Und dann gemeinsam mit dem Präsidium werden wir es schaffen. Und der Präsident ist der oberste Repräsentant. Er ist von der Mitgliederversammlung der Gewählte und dementsprechend auch derjenige, der im Zweifelsfall das finale Sponsorengespräch führt.
Dazu brauchen wir auch keine Satzungsänderungen. Das ist einfach, wir müssen alle gucken, dass wir irgendwas Positives beitragen können. Das ist dann ein Thema, da sind wir alle gefordert und das müssen wir jetzt nicht irgendwo reinschreiben. Das ist dann.
Und so war das auch nicht gemeint, aber ich dachte mal halt, dass das Präsidium, das Aufsichtsrat jetzt doch schon sehr viel mehr Befugnisse hat.
Das hat eigentlich damit, finde ich, gar nichts zu tun, weil das, wenn wir da Kontakte haben, dann wären wir ja blöd, wenn wir die dem Verein vorenthalten würden. Dass sie natürlich dann den Präsidenten auch mal im Gespräch haben wollen, bevor sie Unterschrift und einen Vertrag setzen, ist vollkommen logisch.
Also unsere Macht, die wirkt ja nur im Inneren, die wirkt ja überhaupt nicht nach außen. Und es ist ja auch so, wir können potenzielle Sponsoren erstmal beischleppen, den Vertrag unterschreiben muss dann der Präsident und danach kommt ja eigentlich die richtige Arbeit erst, nämlich die Umsetzung der mit dem Sponsoren vereinbarten Maßnahmen, angefangen von Banden, die produziert werden müssen, die aufgehängt werden müssen, vielleicht irgendwelche, dann die Tickets, die wir geben würden, also allein mit dem Anschleppen und der Bereitschaft, dass jemand den Waldhof unterstützen möchte, ist ja nicht getan, sondern das Geschäft fängt wirklich dann erst an, wenn die Unterschrift geleistet wurde.
Gut, sollen wir mal den Part so verlassen, oder? Dann gibt es ja noch eine ganze Menge Fragen so zu Ihnen, Herr Bröckel. Sie haben ja relativ viel Erfahrung gesammelt bei der Eintracht und da würde sich doch auch die Frage anbieten, ob Sie nicht vielleicht vom Aufsichtsrat in das Präsidium wechseln wollen, um Ihre Erfahrung da einzubringen.
Also ich fühle mich natürlich... Den
Präsidentenposten habe ich jetzt mal nicht genommen, aber vielleicht ist da einfach mal...
Platz, da könnte durchaus noch einer rein.
Ja, das ist so, also ich fühle mich ja durchaus geschmeichelt, aber wie Sie eben richtig gesagt haben, wir haben das Präsidium gerade neu gewählt und ich bin auch beruflich noch so eingebunden, dass ich die Zeit, die wirklich notwendig wäre, um das Amt professionell auszuführen, nicht erbringen kann zurzeit. Als ich gefragt wurde, ob ich in den Aufsichtsrat eintreten würde, wurde mir gesagt, so 4-5 Sitzungen im Jahr. Die 4-5 Sitzungen hat man nach 4 Wochen rum gehabt. Also auch die Tätigkeit im Aufsichtsrat ist so durchaus schon...
Das ist aber eine besondere Situation, weil wir die Satzung geändert haben. Ja, da haben wir uns öfter getroffen.
Das ist richtig. Aber ich glaube einfach, dass man, wenn man ins Präsidium geht, halt entsprechend mehr Zeit investieren muss und das könnte ich zurzeit nicht erbringen und so eine halbe Sache, das ist dann auch etwas, was weder mir Spaß macht, noch dem Waldhof helfen würde und so fühle ich mich eigentlich zurzeit im Aufsichtsrat ganz wohl.
Wie lange arbeiten Sie noch?
Naja, das hängt davon ab, wann es eine Rente gibt, also ich vermute mal 10 Jahre werden es schon noch sein. Und bis dahin wollen wir im Waldhof ja weiter sein, so lange.
Okay, also Sie sagen, aus zeitlichen Gründen wird das schon nicht hinhauen. Die Frage war nämlich konkret auch, wenn Sie das Präsidium darum bitten würde, vielleicht den 4. Platz, den ist ja, der auch mal besetzt war, irgendwie einzunehmen. Sie sagen, aus zeitlichen Gründen würde das nicht hinhauen.
Also ich kann ja das sagen wir, unterstützen, auch ohne, dass ich ein Amt habe. Also das eine schließt das andere ja nicht aus. Und das werde ich natürlich auch tun, das kann.
Okay. Ich habe auf der Mitgliederversammlung so nette Worte von Ihnen im Ohr, dass Sie gesagt haben, Sie möchten dafür sorgen, dass wir auch in Zukunft uns mehr um sportliche Belange kümmern. Die finanziellen Sachen lasse ich jetzt mal weg. Die sportlichen müssen wir noch hinkriegen. Wie sehen Sie die sportliche Situation jetzt erstmal und was glauben Sie, wie sich das entwickeln wird mit unseren finanziellen Möglichkeiten?
Also wenn ich mal die finanziellen Möglichkeiten der anderen Regionalligisten sehe, dann müssen wir schon noch ein bisschen auf dem Umsatz was aufholen, um ins obere Drittel dazu kommen. Insofern ist die aktuelle sportliche Situation eine Herausforderung, dass wir da wieder eigentlich in die Region kommen, wo wir in der letzten Saison auch waren. Aber ist sicher nicht einfach.
Jens, ich habe gerade gelesen, also vorhin schon gelesen, dass du ja durch dein weiteres Sponsoring die Verpflichtung von Erich Sautner möglich gemacht hast. Ja?
Richtig.
Schön, dass man das so hintenrum dann auch mal mitkriegt. Vielen Dank dafür, dass du das gemacht hast. Der Markus würde ganz gerne wissen, ob weitere Sponsoren ebenfalls bereit wären, nochmal nachzulegen. Kannst du nicht sagen, oder?
Das ist natürlich eine Frage, die man dem Präsidium stellen sollte und nicht dem Aufsichtsrat, weil also ich bin mir nicht bewusst, ob noch ein weiterer Sponsor bereit ist, in der Winterpause beispielsweise noch Geld zur Verfügung zu stellen. Andererseits bräuchten wir das Geld vermutlich auch eher für andere Dinge.
Das war jetzt die nächste Frage von Markus auch. Sponsorentechnisch ist nichts geplant, dass wir in der Winterpause nochmal mehr Einnahmen einnehmen, um unter Umständen Verpflichtungen.
Ich glaube, Geld einnehmen ist immer geplant.
Am liebsten schon. Aber auch. Alex?
Ich finde es völlig okay, wenn das Präsidium uns da jetzt noch nichts gesagt hat, wenn das noch nicht in trockenen Tüchern ist. Also bin sicher, die arbeiten dran und aktuell kann ich jetzt nicht sagen, wir bekommen einen riesen Geldregen. Ich habe im Forum was gelesen, dass irgendjemand da mal das Gerücht gestreut hat, da würde noch was kommen in der Winterpause, aber ich weiß da noch nichts Konkretes. Mir ist es lieber, irgendwann kommt die Meldung, ist es sicher, als dass ich jetzt spekuliere über irgendwas.
Disco-Infos.
Alex, an dich eine Frage, auch von Markus. Markus hat uns heute die Sendung gemacht. Du bist ja sozusagen von Fanseite in den Aufsichtsrat gewählt worden oder zumindest nominiert worden von uns. Und er würde ganz gerne wissen, ob sich dein Blickwinkel für Vorgänge im Verein auch in Bezug auf Spitzensport, Spitzenfußball und so geändert hat. Also mit anderen Worten, warst du geschockt?
Also der Blickwinkel ändert sich natürlich, das ist ganz klar. Es ist am Anfang ist es natürlich immer sehr spannend, dass man mal Informationen hat, wie es hinter den Kulissen so läuft. Da muss man irgendwann auch feststellen, es ist manchmal auch eine Belastung, wenn man manche Dinge weiß. Ich meine, das ist ja kein Geheimnis, dass wir in den letzten Jahren einige Probleme hatten. Und wenn man dann mal so mittendrin steckt, dann ist das manchmal schwieriger, als wenn man dann auf der Ost steht und den Toren zujubelt oder sich mal über eine Niederlage ärgert. Trotz allem würde ich sagen, es ist nicht abschreckend. Es macht nach wie vor Spaß und ist eine Herausforderung. Aber der Blickwinkel, den sieht man schon etwas anders. Ich meine, es geht darum, in der Winterpause ist irgendein Spieler auf dem Markt. Als Fan würde ich sagen, den will ich unbedingt haben. Wenn ich dann als Aufsichtsrat gucke, wie viel Geld haben wir noch und sage, wir müssen eine solide Ausgabenpolitik machen, dann muss ich unter Umständen zu dem Spieler Nein sagen, den ich als Fan unbedingt verpflichten möchte. Also das ist mal so ein Beispiel für einen geänderten Blickwinkel. Ja.
Und so siehst du wahrscheinlich auch diese Sport1-Übertragung und solche Geschichten auch ein bisschen anders, wie zum Beispiel die Fans es unter Umständen sehen?
Ja, muss ich jetzt wohl Farbe bekennen. Also aus Sicht des Vereins bin ich froh, wenn wir durch eine Sport1-Übertragung, Geld nehmen wir eigentlich kaum ein, aber zur Bekanntheit des SV Waldhof überregional beitragen können. Das ist schon ein guter Effekt, wenn die Leute, die da sonst Zweitliga-Fußball sehen, mal sagen, oh, da spielt jetzt der SV Waldhof, lange nicht mehr von denen gesehen. Und habe auch positive Rückmeldungen bekommen von Leuten, ich arbeite ja in Frankfurt, die jetzt bestimmt nicht zu den Spielen kommen, aber mich darauf angesprochen haben, dass das Spiel in Kassel ja prima gewesen ist und dass sie das ganz gut fanden. Mhm. Also ich finde das nicht so schlimm. Wir können uns es eigentlich nicht leisten, auf sowas zu verzichten, meine ich.
Wahrscheinlich einhellige Meinung, oder?
Da dürfte einhellige Meinung bestehen. Mhm. Aber als Fan ist es natürlich wirklich problematisch, dann montags oder dienstags abends irgendwo nach Kassel zu fahren. Jeder, der berufstätig ist, der muss eigentlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, ich kann die Mannschaft leider nicht unterstützen, was sehr bedauerlich ist.
An den Alex wollte ich noch fragen. Ruhig schlafen kannst du aber schon noch irgendwie.
Ja, das klingt mir noch.
Okay, wir würden gerne von euch wissen, auch von Markus die Frage, was ihr denn von der Arbeit von unserem Trainer haltet, Kenan Kocak.
Okay, jetzt zeigen alle auf mich.
Du hast ja den größten sportlichen Sachverstand von uns, sagt man.
Okay, danke. Also vom Grundsatz her, ich fange vielleicht mal ein bisschen weiter hinten an. Kocak ist ja aus der Situation auch raus entstanden, nachdem man sich vom Günter Seebert getrennt hat. Ich glaube, das kommt irgendwann in einem der Fragen bestimmt auch nochmal vor. Genau. Das Präsidium hat zu einem, wie ich meine, günstigen Zeitpunkt entschieden, eine personelle Veränderung vorzunehmen. Ich will das jetzt nicht bewerten, ob das gut ist oder schlecht, das steht mir vielleicht sportlich auch gar nicht zu. Ich glaube aber, dass es von dem Zeitpunkt her genau richtig war, die Entscheidung zu treffen, vielleicht einen Generationswechsel vorzunehmen. Ob die Sache mit Jürgen Kohler so günstig war, weiß ich nicht. Ich hätte ihn vielleicht ein bisschen anders eingesetzt. Den hätte ich vielleicht eher so ein bisschen als Repräsentant für Sponsoren genutzt, einfach um vielleicht einen Mehrwert in der Regionalliga zu generieren.
Bier trinken mit dem Weltmeister, ja, so als Schlagwort. Ja.
Wie auch immer. Was man danach gemacht hat mit Kocak, man hat in der Region jemanden gesucht, der sportlich erfolgreich ist, der hungrig ist, der durchaus mit einem großen Engagement an seinen Job rangeht. Und ich glaube, man hat mit dem Kenan Kocak jemand gefunden, der genau das verkörpert, was wir eigentlich brauchen. Ich erinnere mich noch an seine ersten Worte. Und auch wenn man ihn mal so beim Training beobachtet, mit wie viel Herzblut er da rangeht, wie viel Engagement er reinsteckt, wie viele Emotionen dabei sind. Da glaube ich schon, dass es der richtige Trainer ist.
ohne das jetzt fachlich genau beurteilen zu können, aber so, was ich als Zuschauer auch miterlebe, bin ich persönlich sehr, sehr zufrieden mit der Situation.
Okay, Simon fragte genau das, was du eben gerade schon beantwortet hast, fragt noch zusätzlich, hat man nicht unnötig Zeit vertrödelt, indem Kotschak so spät kam? Oder dass eben Cola zwischendrin mal kurz da war?
Also ich glaube, dass das Präsidium durchaus zeitnah und in einem akzeptablen Rahmen gehandelt hat. Wir hätten nicht gewusst, wie man es hätte anders lösen sollen, zumal es stehen ja nicht alle vor der Tür gute Trainer, sondern wir haben gesagt, wir brauchen als Verein einen guten Trainer, einen motivierten Trainer. Und dann gab es natürlich auch die Konstellation, er war bei einem anderen Verein vertraglich gebunden. Das Thema musste auch gelöst werden. Und unterm Strich betrachtet wurde es, glaube ich, gut gelöst.
Okay.
Eine Frage von Colina, die finde ich auch ziemlich interessant. Ja, er ist der Ansicht, dass es doch sehr schade ist, dass die guten jungen Waldhofspieler ja alle praktisch von uns wieder weggekauft werden. Gekauft ist das falsche Wort. Geklaut werden sie uns sozusagen. Und fragt in dem Zusammenhang, wie es denn mit diesem DFB-Jugendstützpunkt aussieht. Habt ihr da eine Ahnung? Also der Hintergrund ist, jetzt bei Hoffenheim spielen jetzt gerade zwei Spieler, die aus unserer Jugend kommen, die den Sprung in die jeweilige Juniorennationalmannschaft geschafft haben. Davon haben wir natürlich leider nichts. Ich glaube, wir kriegen eine ganz kleine Ausbildungsentschädigung, aber sonst nichts. Schön wäre es natürlich auch mal, wir würden auch so wie Stuttgart oder so ähnlich mal 500.000 für so einen Nachwuchsspieler.
Oder wie Essen.
Ja, wie Essen, ja, das wäre auch mal, ja. Hier 850.000 Euro für den Özil-Wechsel, der immer wieder an Essen zurückfließt. Ich glaube, das zweite Mal, dass sie schon sehr gut kassiert haben. So einen hätte ich auch gern. Wie machen wir das?
Ja, um mit den jungen Spielern Verträge abzuschließen, müssten wir halt diesen den Trainer haben, der die Fußballtrainer-Lizenz, Fußballlehrer-Lizenz hat. Und das ist natürlich eine Kostenfrage. Das ist nicht so einfach. Das bräuchten wir dann zwei Trainer, die hochqualifiziert sind. Brauchen wir für die erste Mannschaft. Und der DFB wird nicht akzeptieren. Wahrscheinlich kann ich mir vorstellen, dass der Trainer der ersten Mannschaft gleichzeitig noch um das Jugendförderzentrum sich kümmert. Das war schon bei Günter Sebert, wurde es nicht akzeptiert. Und das ist ganz klar eine Kostenfrage.
Und dass man den Herrn Sebert vielleicht mal fragt, ob der es nicht machen würde. Und ich glaube, eine zweite Alternative wäre vielleicht, der sportliche Leiter des Jugendförderzentrums, der macht, glaube ich, gerade diese A-Lizenz, die nötig ist, Simon Lander.
Fußballlehrer muss man haben. Ja, A-Schein reicht nicht aus. Ja, okay. Und das ist ganz schön teuer und dauert auch. Man ist dann lange abwesend. Das kennt man ja aus der Bundesliga, wenn dann Assistenten das nachholen müssen. Das ist schwierig. Sebert würde ich mal unter der Konstellation momentan eher ausschließen, an meinem persönlichen Gefühl. Der ist natürlich nicht froh, dass er damals weggeschickt wurde. Und das kann ich mir jetzt momentan eher nicht so vorstellen.
Ja, aber ich glaube, das ist auch so ein Thema, das sollte man wirklich dem Präsidium überlassen. Wir als Aufsichtsrat mischen uns ja gerne überall ein, haben auch eine Meinung. Aber ich glaube, sportliche Themen, das ist klares Präsidiumsgeschichte.
Wenn ich dazu was gesagt habe, ist das jetzt auch nur meine private Meinung. Und natürlich haben wir weder bei der Trainerverpflichtung noch bei dieser Frage jetzt im Aufsichtsrat ein Mitspracherecht. Wir würden das ganz gern vorher wissen, dass man informiert ist. Das ist okay, aber einmischen im Sinne von der nicht oder nimm doch mal den. Nee.
Ja, aber mit anderen Worten heißt es, wir können uns das eigentlich abschminken oder was für eine Größenordnung finanziell bewegt man sich denn da? Alex, komm, raus mit.
Du meinst das Gehalt für den Trainer?
Nee, so ganz, was glauben wir denn so? Muss man da 100.000 oder was reicht uns das irgendwie um so
ein 100.000 glaube ich nicht.
Also ich hatte mal zu jemandem Kontakt, der diese Qualifikation hatte und ich gehe davon aus, es würde unter 100.000 Euro ausreichen.
Und selbst wenn man sagt, das refinanziert sich durch tolle Ausbildungsentschädigungen, wie sie Essen kassiert hat, da ist so die Frage, ob wir momentan halt das Geld erstmal da rein investieren können und wie lange das dauert, bis das zurückkäme. In der komfortablen Situation sind wir natürlich wahrscheinlich auch nicht.
Zumal man Spieler, denen man Verträge gibt, die muss man vermutlich auch bezahlen.
Ganz unangenehmer Punkt, ja.
Ja, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es zum Beispiel einfacher ist, ganz gezielt Sponsoren für sowas zu finden, die diesen Teil jetzt zum Beispiel sagen, abzudecken, als irgendwie das Fass ohne Boden, wo man immer reinschmeißt und da kommt eh nichts dabei raus. Also das ist ja so ein ganz, ganz konkreter Teil, den man da so ein bisschen vielleicht auch so ganz gut verkaufen könnte. Die Frage ist, wär's denn gewünscht von unserem Kooperationspartner, der Anpfiff ins Leben finanziert?
Also ich glaube, wir haben da alle keine Kontakte direkt hin. Also das kann man nicht beantworten, glaube ich.
Das ist Thema vom Präsidium. Ne?
Schade.
Sollten wir auch keine Wasserstandsmeldung irgendwie abgeben?
Hier gibt es noch, also eben war nach dem Trainer gefragt, irgendwie, was ihr von dessen Arbeit haltet. Es kam von Pale Rider zum Beispiel noch die Frage, was halten Sie von der Arbeit des Geschäftsführers?
Das ist halt ein schwieriges Interview, gell? Wir haben hier ja. lauter Minen.
Also wir finden, dass der Leiter schon lange dabei ist, dass er einen guten Job macht. Und man muss ja immer auch sehen, unter welchen Rahmenbedingungen jemand arbeitet. Also einfach so zu sagen, gut oder schlecht, das passt einfach nicht. Und das ist halt bei einem Club, wo mehr Möglichkeiten sind, habe ich es halt auch einfacher. Da kann ich mir mehr Mitarbeiter noch leisten. Ich kann mehr Dienstleister auch engagieren. Bei uns ist es ja halt doch schon ein sehr hohes Geschick gefordert, mit den wenigen Ressourcen gut umzugehen, und das sind wir der Meinung, dass der Andreas Leib das ganz gut macht.
Gut, dann stellen wir doch die zweite Frage auch gleich noch, die der Pale Rider gerne wissen würde, nämlich, was halten Sie von der Arbeit des Präsidiums?
Hat Herr Bielmer ja schon ausführlich in seiner Rede auf der Mitgliederversammlung zur Stellung genommen. Da stehen wir alle dahinter.
Kannst du das nochmal kurz zusammenfassen, was er so gesagt hat?
Ach, das hat doch jeder noch im Ohr, denke ich. Nee, also die Rede haben wir alle vorher gesehen. Das ist also jetzt weder die Meinung eines Einzelnen noch insbesondere die von Herrn Bielmeier, sondern das haben wir vorher bekommen, haben auch unsere Meinung dazu gesagt. Und es gibt ja einige Punkte, die er kritisiert hat. An denen arbeiten wir, dass sie sich verbessern. Und ansonsten, das kam ja eben auch schon durch, dass das ein sehr umfangreicher Job ist, den die drei neben ihrem eigentlichen Beruf noch machen müssen. Und selbst wenn wir mal was zu kritisieren haben, muss man sagen, trotzdem Hut ab, welche Energie die da reinstecken müssen und was sie da alles noch zusätzlich am Hals haben. Also uns wurde mal vorgeworfen, wir loben zu wenig im Aufsichtsrat. Das ist natürlich manchmal in der Sitzung auch so, dass man die Punkte im Blick hat, die kritisch sind, über die man reden will. Und vielleicht haben wir da auch mal ab und zu vergessen, das Engagement des Präsidiums zu loben. Also wenn wir mal Kritik üben, und das haben wir in der Rede ja gemacht, dann heißt das nicht, dass wir mit dem Präsidium jetzt komplett unzufrieden wären.
In dem Zusammenhang ist es ganz schön, dass ich die Frage vom Tradition 1907 so erwähnen darf. Er würde nämlich ganz gern, ich lese sie vor, damit habe ich doch nichts zu tun. Er hat das Gefühl, dass im Vorstand und im Aufsichtsrat gegeneinander statt miteinander gearbeitet wird. Ist das so und gibt es deswegen oft Reibereien?
Also so ist es eindeutig nicht. Wir haben auch die Satzung zusammen erarbeitet, also wir haben sie vorbereitet, wir haben es dann mit dem Präsidium erstmal besprochen. Auch die anderen Dinge sprechen wir offen an, und wir sind auch da alle, sag mal, ich als Letzter jetzt angetreten, dass wir gemeinsam den Waldhof voranbringen. Und wir wissen vom Aufsichtsrat, dass wir das alleine nicht können. Das Präsidium macht viel, braucht auch eine Unterstützung, die sind wir bereit zu leisten. Und wenn wir hier eine Missstimmung wäre, dann würde es auch nach außen dringen. Und ich denke, im letzten halben Jahr gab es da eigentlich keine irgendwelchen Querschläge, dass irgendjemand da die Presse mit irgendwelchen Informationen versorgt hat. Und das, finde ich, ist auch schon mal der erste Schritt, dass man außen auch positiver wahrgenommen wird. Und das zeigt auch, dass intern da Vertrauen da ist.
Sehen Sie die anderen beiden auch so?
Das kann ich im Grundsatz so mit unterschreiben. Das ist natürlich einfach nur mal zum Verständnis. Wir haben ja eine Kontroll- und Beratungsfunktion. Und bei einer Kontrollfunktion ist es nur einfach mal so, dass wir Dinge anschauen und bewerten müssen, die ein anderer gemacht hat. Und das mag man wahrscheinlich als derjenige, der es gemacht hat, nicht unbedingt gerne, wenn da ein anderer drüber schaut und sagt, an der Stelle würde ich es aber anders haben wollen. Das ist nun mal eine Aufgabe, da schafft man nicht immer nur gleich auch super als Reaktion zu ernten, sondern da kommt auch mal, sehe ich aber anders oder warum meinen die das so? Da gibt es auch mal Punkte, wo man sich vielleicht nicht so ganz einig ist, weil wir einen anderen Blickwinkel haben. Ja? Aber das, denke ich, ist jetzt nicht die Frage, wie die Zusammenarbeit ist, sondern das bedingt einfach die Aufgabe, die wir als Aufsichtsrat haben. Ja? Also wir haben es bis jetzt eigentlich immer geschafft, dass wir nach der Sitzung auch noch mit den Präsidiumskollegen ein Bier trinken waren. Also es ist nicht so, dass wir auseinandergehen und sagen, wir können uns nicht mehr in die Augen gucken.
Okay, war das nicht ein bisschen laut so bei der Mitgliederversammlung hinter der Bühne?
Es ging bei dem Thema hinter der Bühne letzten Endes nochmal um die inhaltliche Frage der kurzfristigen Vorlage der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung. Und da haben wir uns natürlich schon überlegt, wie steht der Aufsichtsrat dazu? Können wir einer Mitgliederversammlung empfehlen, eine Entlastung des Präsidiums vorzunehmen, wenn wir gar nicht intensiv genug die Möglichkeit gehabt haben, diese Bilanz einzusehen? Ich habe es vorhin schon gesagt, wir haben sie zwischenzeitlich eingesehen und wir hatten eigentlich auch ein gewisses Grundvertrauen schon gehabt. Aber wir waren uns ehrlich gesagt auch nicht einer Meinung und deswegen haben wir da nochmal durchaus in der Sache diskutiert, aber auch so, dass wir heute alle nebeneinander sitzen und wir auch mit dem Präsidium nach wie vor kommunizieren. Das ist ja keine Frage.
Weil der Immo von Verloa hat es auch mal so gesagt im Präsidium, dass sie auch häufiger kontrovers diskutiert haben und danach am Ende eine Meinung rauskam. Und so war das bei uns dann am Dienstag auch genauso, am Mittwoch genauso.
Okay, das heißt, wir müssen uns da keine Gedanken drum machen, dass wir zwei wichtige Gremien haben, die nicht miteinander an einem Strang ziehen, sondern gegeneinander arbeiten und dann im Prinzip nicht im Sinne des Vereins handeln.
Also da brauchen Sie wirklich keine Gedanken machen, denn wenn Sie auch die Mitglieder jetzt mal sowohl vom Präsidium als auch vom Aufsichtsrat anschauen, dann sind wir ja keine Selbstdarsteller und wir sind auch nicht da, um uns selber in irgendwie zu profilieren oder in die Zeitung zu stehen, sondern wir stehen gern zurück und die Erfolge hat dann, sagen wir, der Waldhof. Aber dass wir jetzt nach vorne drängen und da uns selbst feiern, da sind wir zum Glück nicht die Charaktere.
Okay. Ich hätte noch eine Frage, die so ein bisschen mit der laufenden Saison zusammenhängt. Den Klaus Geschwil frage ich auch immer auf der Mitgliederversammlung, wie es denn finanziell so dann aussieht. So, Klaus, die Revanche. Wie lange können wir uns den Weg noch leisten, den wir jetzt gerade eingeschlagen haben? Also das heißt, dass wir jedes Jahr im Prinzip, obwohl wir viel sparen, jedes Jahr miese machen. Eigentlich hätten wir ganz gern, dass der Verein sich konsolidiert hätte. Schaffen wir aber irgendwie nicht. Und wie lange können wir uns das noch leisten?
Also wenn du sagst, Weg eingeschlagen, das ist mit Sicherheit nicht der Weg, den wir als Verein dauerhaft so gehen wollen. Ich denke, das ist jetzt einfach der Not geschuldet. Wir haben einen Parkplan verloren, wir haben andere ungeplante Ausgaben gehabt und deswegen ist das jetzt so gelaufen. Aber das ist mit Sicherheit nicht der Kurs, Der gefahren werden soll. Also man hat das jetzt aus der Not, denke ich, so gemacht, aber das wird nicht die Marschroute sein, die das Präsidium für die nächsten 10 Jahre ausgegeben hat.
Wobei wir doch Jahr für Jahr neue Schulden aufgebaut haben in den letzten Jahren. Das ist ja nicht nur tatsächlich wegen der Insolvenz des Trikotsponsors alleine.
Das ist richtig. Na, genau aus dem Grund habe ich ja vorhin schon gesagt, wir müssen es dringend schaffen, unsere Einnahmesituation zu verbessern. Wir kommen an der Ausgabenseite. Da gibt es kaum noch Stellschrauben, vielleicht in einer gewissen Größenordnung, 5-10% des Etats, aber des Etats der ersten Mannschaft. Aber insgesamt glaube ich, wir müssen deutlich die Einnahmen nach oben schrauben. Da wiederhole ich mich jetzt an der Stelle einfach wieder. Das muss das Ziel sein, nicht weiter in die Verschuldung zu gehen, sondern Einnahmen steigern.
Okay. Einnahmen steigern, gutes Stichwort. Der Charity-Event war laut Aussagen von der Künstler im aktuellen Jahresetat mit einem gewissen Betrag eingeplant. Kommt es hierdurch jetzt dann zur Entlastung? Hat er überhaupt was gebracht?
Nein, hat er nicht.
Genau. Also meine Informationen von gestern sind so, dass wir einen Überschuss erwirtschaftet haben aus dem Charity-Event. In welcher Höhe kann ich nicht genau sagen. Aber ich glaube, es war eine tolle Veranstaltung für den Verein. Wir konnten uns gut präsentieren, war super organisiert und ich glaube, die Besucher, ich konnte leider nicht persönlich kommen, die Besucher waren alle sehr zufrieden und für den Verein war es eine positive Werbemaßnahme und finanziell ist auch noch was übrig geblieben. Also so gesehen, tolle Veranstaltung.
Okay, hier gibt es noch einige Fragen an Dr. Bröckel, irgendwie, die ich unbedingt noch stellen will. Django fragt, jetzt müssen wir mal schauen, wie ernst das gemeint ist, oder besser gesagt, ich frage erstmal, haben Sie noch Kontakte irgendwie zur Frankfurter Eintracht? Und dann schließe ich die Frage von Django an, könnten wir nicht zum Beispiel irgendwie Spieler von Eintracht Frankfurt kostengünstig bei uns spielen lassen, die dort nicht mehr zum Einsatz kommen?
Also zum einen habe ich noch sehr gute Kontakte zur Eintracht. Ich habe immerhin 12 Jahre da gearbeitet. Viele Mitarbeiter habe ich eingestellt. Bei einigen Spielern habe ich noch die Spielerverträge unterschrieben. Und das andere Thema, das wäre Gespräch, das dann zwischen unserem Präsidium und der Leitung des Leistungszentrums vom Verein, also nicht von der Fußballer AG, sondern vom Verein Eintracht Frankfurt, zu führen wäre. Und da muss man mal gucken,
also, ob es da Möglichkeiten gibt. Das durchaus vorstellen. Ich habe das jetzt tatsächlich nicht so ganz ernst genommen, weil Sie scheinen ja tatsächlich sowas...
Ich muss gestehen, ich habe jetzt mittlerweile so nicht mehr den Blick, wie die Leistungsdichte bei uns, bei der Eintracht, ich bin Mitglied im Waldhof, zum Glück sind die Fans ja auch miteinander befreundet, von daher verträgt es sich ganz gut, wie jetzt da die Situation in der U23 oder auch in der U19 ist.
Sind wir am 1.3. dann, glaube ich. Dann kommen die zum nächsten Heimspiel zu uns.
Genau, das letzte haben sie zum Glück verloren, also von daher.
Vielleicht mal Werbung machen fürs nächste Heimspiel.
Okay. Der Markus fragt noch, das war seine letzte Frage, glaube ich. Was bedeutet für Sie der Begriff Konsolidierung? Das ist jetzt an alle gerichtet. Ich glaube, die ist so... Ja.
Nicht das, was der Teloke geschrieben hat.
Also Konsolidierung heißt halt schlichtweg, dass wir sukzessive von unseren Schulden runterkommen. Und denn das Problem ist ja nicht nur bei den Schulden, dass man sie hat, sie irgendwann zurückzahlen muss. Das Hauptproblem ist, dass da die Handlungsspielräume ja dadurch ganz stark eingeschränkt sind. Und wir haben halt nur die Möglichkeit, ein enges Budget aufzustellen und müssen halt auch dann beten, dass da wirklich nichts passiert. Und wenn halt außergewöhnliche Ereignisse dann eintreffen, wie es in der letzten Saison auch war oder in dieser jetzt auch, dann wird man dann schon arg gebeutelt und davon wollen wir eigentlich wegkommen.
Ja, aber ist es denn eigentlich realistisch, dass man mit den Einnahmen, die man in der vierten Liga generieren kann, überhaupt wieder Schulden abbauen kann? Oh, okay, andere Frage. Also,
wenn wir glauben würden, es sei nicht möglich und es würde sich nichts verändern, dann wären wir, glaube ich, nicht hier. Also wir engagieren uns schon, weil wir der festen Überzeugung sind, wir können was bewegen. Wie schnell das dann geht und ob das so geht, wie wir uns vorstellen, das wird man dann in der Zukunft sehen. Aber ich habe gelernt, man sollte da nicht so viel im Vorhinein ankündigen, sondern machen und dann Vollzug melden.
Jetzt muss ich auch nochmal ein bisschen direkt fragen. Sie haben doch wirklich sehr viel Fachwissen aus dieser Branche, eben aus dem Fußballbereich auch. Bei uns im jetzigen Präsidium ist es ja so, dass das sind ja alles Leute, die, sag ich mal, jetzt Laien waren. Da haben wir auch schon 3 Jahre Erfahrung gesammelt. Kommt denn das Präsidium auf Sie zu und fragt Sie nach Ihrem Wissen? Sie sind doch eigentlich der Fachmann in so einem Bereich.
Also es gibt durchaus einzelne Punkte, wo wir gemeinsam darüber sprechen, wie wir an was rangehen. Und das ist natürlich, mein Vertrauen muss auch wachsen. Und ich bin jetzt seit Februar da, das heißt noch nicht mal ein ganzes Jahr. Da kann man nicht erwarten, dass dann dieses Vertrauen eigentlich schon da ist, auch weil wir uns halt nur in mehrwöchigen Abständen mal sehen. Wir
müssen uns doch öfter treffen, ne?
was natürlich ein Problem. Nein, also von daher, wir haben die ersten Themen schon zusammen besprochen. Manche Dinge, die ich vorschlage, lassen sich natürlich auch bei uns jetzt nicht umsetzen. Es ist ja auch so, dass alles, was man macht, benötigt auch Menschen, die es tun. Und da haben wir halt auch nur eine beschränkte Anzahl. Aber wir kommen da schon in einen guten Dialog.
Okay. So, Schredder, deine Frage.
Ach so, was ist da nicht mehr oder was?
Ne? Nein, du willst ja auch was sagen.
Schnell, oder? Wir haben nicht mehr viel Zeit.
Ich kann mich da zurückhalten, durchaus.
Du solltest auch noch
so nett aufgefordert wurde, oder vielleicht mal eher ein bisschen noch näher ans Mikro gehen. Okay, nochmal eine Frage von Tradition 1907. Warum kommt man mit den Finanzen nicht so klar wie bei anderen Vereinen, die jahrelang mit uns in einer Liga spielen, zum Beispiel Darmstadt, Sandhausen, Stuttgarter Kickers, Saarbrücken und so weiter?
Weil die mehr Einnahmen generieren?
Ich wollte es gerade sagen, das ist eine reine Frage von Einnahmen und Ausgaben. Bei uns, auch hier wiederhole ich mich, nicht eine Frage der Ausgaben, sondern eher der fehlenden Einnahmen. Was vielleicht ein positiver Aspekt wäre, wenn wir von städtischer Seite noch ein bisschen mehr Unterstützung hätten. Wenn ich zum Beispiel mal sehe, wie in Offenbach sich der Oberbürgermeister für den OFC engagiert, würde ich mir das durchaus auch von der Mannheimer Politik wünschen.
Oder auch Darmstadt, weil du die gerade genannt hast. Und das war ja wohl auf dem Charity-Event auch so, dass die Stadt dort gesagt hat, naja, sie könne aus Gründen der Gleichbehandlung sich nicht für den SV Waldhof einsetzen. Das fand ich dann, wenn die Aussage, ich habe es jetzt nicht live gehört, aber doch, so kam, dann finde ich das ein bisschen schade.
Wobei ich es auch nicht ganz eigentlich korrekt finde, denn gleich behandeln kann man nur, was gleich ist. Und mir fällt jetzt auch bei längerem Nachdenken kein Fußballverein in Mannheim ein, der mit dem Waldhof vergleichbar ist. Also dann kann man auch da nicht sagen, man behandelt alle gleich, wenn man für alle gleich wenig oder gleich viel macht.
Ja, also es kam konkret die Nachfrage von dem Pro-Waldhof-Vorsitzenden an den Bürgermeister Quast, irgendwie, wie denn die Unterstützung der Stadt gesteigert werden kann, beziehungsweise ein klares Bekenntnis der Stadt zum Verein und damit auch zu vielleicht eventuell mal wieder zumindest Drittliga-Fußball in Mannheim sein kann, indem zum Beispiel die Stadt Stadionmiete erlässt oder ähnliches. Und da hat Bürgermeister Quast ganz klar gesagt, naja, wenn wir euch die Stadionmiete erlassen, dann kommen alle anderen auch und sagen, ja hallo, uns geht's auch nicht gut, wir wollen auch keine Stadionmiete bezahlen. Sie haben ja eben schon was dazu gesagt.
Also es geht nicht nur um die Finanzen. Also das ist ein Thema, aber Unterstützung und Bekenntnis hat natürlich eine ganz andere Dimension noch. Und ich glaube, das ist das, was wir hier eigentlich angesprochen haben. Ich kenne jetzt die Finanzen der Stadt Mannheim nicht. Ich vermute mal, dass wir bei den anderen Kommunen und großen Städten in Deutschland so nicht die großen Geldtöpfe da rumstehen, aus denen man sich bedienen kann. Also von daher geht es nicht nur um Geld, sondern man kann, sagen wir, auf einer anderen Ebene für Unterstützung sorgen.
Gut, dann hat Zertifikat noch eine Frage, nämlich welche realistische Chance hat der SVW, ohne ein sportliches Wunder wieder oben angreifen zu können?
In welchem Zeitraum?
Da sagen wir mal 3 Jahre.
Also wenn man kein Geld hat, dann kann man sich im Fußball, egal in welcher Liga, nur entwickeln, wenn überproportional gute Arbeit gemacht wird. Und ich glaube, wir haben mit unserem, sagen wir, Trainer jemanden, der, sagen wir, engagiert arbeitet. Das Umfeld im Verein ist engagiert und über kurz oder lang, denke ich, werden dann die Früchte auch rauskommen. Aber das heißt halt, wir müssen diese Arbeit und dieses Engagement weiterhin unterstützen und dann kann man auch eine gewisse Differenz in den Budgets ausgleichen.
Das Dortmund-Spiel haben wir nicht angesprochen, wenn wir jetzt von Budgets reden. Gibt es da eine realistische Chance? Seht ihr da eine realistische Chance, dass es überhaupt mal kommt?
Also ich habe schon vor 2-3 Monaten mit dem Vorstand von Dortmund das Thema mal angesprochen gehabt. Die haben sich zu ihrer Zusage bekannt und es geht im Endeffekt jetzt darum, wie man das terminiert, weil dadurch, dass die Dortmunder ja noch in der Champions League spielen, im DFB-Pokal spielen, haben die jetzt in der normalen Saison gar nicht so viele Zeiträume. Wir wollen ja auch eine Mannschaft dann nach Mannheim holen, die attraktiv ist und nicht nur die zweite Mannschaft darstellt. Und das bedeutet, einfach mal in der Ligapause, in der die Länderspiele stattfinden, könnte man die Dortmunder auch nicht holen. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie weit die Dortmunder in der Champions League kommen. Und dann wäre wahrscheinlich in der Sommerpause zum Ende hin, wenn die Vorbereitungszeit wäre, ein ganz geschickter Zeitpunkt. Das versuchen wir mit den Dortmundern festzunageln.
Das heißt, aus Waldhöfer Sicht wäre es eigentlich ganz okay, wenn Dortmund diesmal relativ zügig sich aus der Champions League verabschiedet.
Ach, glaube ich nicht. Ich glaube, wenn ein Champions League-Sieger hier nach Mannheim käme, dann würde das auch nicht gerade negativ auf die Zuschauerzahlen wirken.
Okay, der Ivo gibt mir ein Zeichen.
Das war's. Genau, wir sind schon am Ende der Sendung. Ich wollte noch darauf hinweisen, dass wir am Freitag um 19 Uhr, das ist der 6.12. Nikolaus, auswärts beim SSV Ulm das letzte Spiel dieses Jahres bestreiten werden. Da bitte ich doch alle, die die Möglichkeit haben, da nochmal hinzufahren und unsere Mannschaft zu unterstützen. Ansonsten ist der SV Waldhof auf dem Weihnachtsmarkt präsent. Wer noch Weihnachtsgeschenke sucht, wird da mit Sicherheit auch fündig irgendwie. Wir können die Einnahmen aus dem Merchandising sicher gebrauchen. Ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich irgendwie bei den 3 Herren des Aufsichtsrates für das ausführliche und doch sehr nette Gespräch heute Abend. Ich hoffe, euch da draußen hat es auch irgendwie einigermaßen Spaß gemacht. Am Mikrofon waren heute, wenn auch nur kurz, der Schredder, der Dash
und der Ivo.
Bis dann. Ciao.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Fußball ist die Droge, die mein Leben bestimmt. Fußball ist das Einzige, was durch die Taubheit dringt. Fußball ist mein Herz, meine Seele, mein Verstand. Fußball ist mein Leben, geht das Spiel nicht aus der Hand.
Es kam ein großes Ereignis zu uns in Stadt und Land. Und plötzlich war der Fußball in dunkler Mächte Hand. Ich scheiß auf euer Business, ich brüll's euch ins Gesicht. Denn unser Stadion wird eure Bühne nicht. Der Sport ist abgemeldet, es zieht nur noch das Geld. Damit euer Event auf die Gewinnversprechen hält. Es stehen Emotionen, die werden ausgesperrt. Weil teure Businesslogen eure Kunden besser nähern. Nein, 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 so geht das nicht weiter.
Radio SV Waldheim Mannhof. Ne, beim SV Mannheim Waldhof. Waldhof Mannheim.